Explosion. Die Mangel die Menge an Kohlendioxid, die wir ausstoßen, die Erderwärmung, sind Probleme, die wir gerne unter Griff bekommen werden, aber wir sehen, es gibt keine Lösung. Man glaubt, dass das Problem bis 2050 nicht so schlimm sein wird, aber die Prognosen über die Veränderung der Atmosphäre für das Jahr 2100 sind katastrophal und niemand wagt etwas zu sagen, wie es 50 Jahre später noch aussehen würde. Das heißt, die Welt, so wie wir sie kennen, heute ist nicht in die Lage, die Menschen zu ernähren, die auf dieser Welt wohnen, und ist nicht in der Lage, in den Griff zu bekommen, die Herausforderung, mit der wir gestellt werden. Und daher, wir haben als Adventisten immer gesagt, dass es gibt nur eine einzige Lösung auf diese Probleme, und die Lösung heißt Wiederkunft Christi. Damit sagen wir, wir als Menschen können diese drei Probleme nicht in den Griff bekommen. Das Problem des Todes kann nur wer lösen? Gott, Christus, nicht wahr? Wer kann das Problem der Sünde lösen? Nur Christus, nicht wahr? Und wer kann das Problem der Ausweglosigkeit unserer Erde lösen? Auch nur Gott. Das ist eigentlich die Kernaussagen des Evangeliums. Und diese Kernaussagen beinhalten, was wir die Menschen mitteilen wollen. Das heißt, es ist interessant festzustellen, dass wir manchmal unter verkehrten Voraussetzungen mit den Leuten sprechen. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die das vielleicht etwas besser beleuchten kann. Es ist in Luzern in der Schweiz geschehen. Da gab es einen Arbeiter, der in eine Fabrik ging, der war Adventist. Und der hatte als Gewohnheit gehabt, immer vor dem Mittagessen zu beten. Das heißt, die Leute, die ihn betrachteten, wussten nicht, was er machte. Er hat die Hände gefaltet, den Kopf nach unten getan und etwas die Lippen so bewegt hin und her. Und die Leute sagten, was macht er? Was macht er? Und die Familie, ein junges Ehepaar, die ihn betrachtete, die auch in dieser Fabrik arbeitete, dann hat sich immer gefragt, einer dem anderen, was macht der Mann da in der Ecke? Und plötzlich wurden sie sehr neugierig. Und kamen immer etwas einen Tisch näher, bis schließlich die Frau sagte dem Mann, du musst ihn fragen, was macht der eigentlich? Und der Mann sagte, der Mann stellte die Frage, Bernd hieß der Mann, der die Frage gestellt hat, Bernd fragte, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber wir wollten gerne wissen, was machen Sie vor dem Essen, wenn Sie die Hände falten und etwas sprechen? Und der Mann antwortete, ich bete zu Gott. Ich danke für die Nahrung, was ich habe, dass ich eine Arbeit habe. Ah, sagte der Mann. Und dann sagte der Mann, der betete, und ich gebe auch 10% von dem, was ich verdiene, zu Gottes Sache. Und die Leute waren sofort etwas anstößig dabei. Also der Mann muss verrückt sein, 10% zu geben, nicht wahr? Nee, das kann ich, das können wir nicht. Aber sie sind, haben sie sich verabschiedet und haben mit der, er hat mit seiner Frau, mit Hanuk, gesprochen, Bernd und Hanuk. Schau mal, der Mann also betet zu Gott, dankt für das, was Gott ihm gibt, und er ist bereit, 10% von dem, was er verdient, zu geben für das, was er glaubt. Und dann sagte die Frau, ja, der Glaube dieses Mannes muss tatsächlich ernsthaft sein. Ich würde nicht bereit zu sein, 10% zu geben für dem, was ich glaube. Und so begann die Auseinandersetzung zwischen beiden. Und da kam es ja auf eine Idee, vielleicht könnten wir sehen, wo geht er hin? Zu welcher Kirche geht ihm? Und am nächsten Tag haben sie ihn gefragt, wir würden gerne Ihre Kirche besuchen, könnten wir? Und damit man die Sache etwas besser versteht, beide waren damals Hippies. Er trug so ein langes Haar, bis hier ungefähr, mit einem Zopf. Und sie ging auch so ziemlich mit langes Haar und leichte Kleider. Sie lebten nur zusammen, sie waren nicht mal verheiratet. Sie lebten, hatten ein Kind gehabt. Aber das, was der Mann gesagt hat, ich gebe 10% von dem, was ich verdiene, meine Gemeinde, hat ihnen sehr stark einen Eindruck hinterlassen. Und dann kam der Augenblick, wo sie am Sabbat zur Gemeinde gegangen sind. Selbstverständlich, in der Gemeinde, die Leute haben, die Gemeinde Luzern ist eine freundliche Gemeinde, haben sie ihn begrüßt und ihm eingeladen, Platz zu nehmen. Es war sonderbar, so einen Mann mit einem langen Zopf in der Gemeinde zu haben. Aber niemand hat etwas gesagt, man hat ihn freundlich eingeladen. Sie haben eine Zeit lang, sind sie zur Gemeinde gekommen, bis schließlich einmal die Entscheidung trafen, sich taufen zu lassen. Aber normalerweise würden wir gestehen, dass dieser Weg, jemand gleich am ersten Tag zu sagen, wir geben 10% unserer Gaben wieder, nicht immer der geeignete Weg ist, um einen Interessierten zu treffen. Ne? Sie haben sich glücklicherweise die Frage gestellt, aber normalerweise, das ist nicht der Weg, wie man jemanden finden kann, die sich für das Wort Gottes interessiert. Aber es ist auf jeden Fall interessant, eine Sache zu sagen. Was haben wir unseren Mitmenschen über unseren Glauben mitzuteilen? Das heißt, was glauben wir Adventisten, dass wir sind? Vor einigen Jahren gab es im deutschen Fernsehen ein sehr bekanntes Programm. Die ältere Generation kennt sicherlich dieses Programm noch, von Robert Lemke. Wer kennt das noch? Ja, ein heiteres Berufsraten. Wer bin ich? Ne? Und ich schaue fast nie Fernsehen, aber gelegentlich habe ich, wenn meine Frau geguckt hat, ein bisschen geschaut und es war interessant, dass die Leute, eine Gruppe von 4 Personen, sollen raten, welchen Beruf eine Person macht aufgrund von manchen Fragen, die gestellt wurden. Waren. Und es war immer also sehr interessant, die Spannung, die erzeugt worden ist. Und ich möchte in diesem Sinne, und weil hier Bonn die Hauptstadt der Demokratie in Deutschland ist, euch diese Frage stellen. Und ich hoffe, dass ihr demokratisch der Meinung seid und sagt, nicht wahr? Schließlich wurde hier Deutschland in Bonn zur Demokratie erzogen, nicht in Berlin, die kamen erst später dran, dass wir hier eine Antwort auf diese Fragen geben können. Und das Erste ist zu wissen, was glauben wir über uns selbst? Ne, welchen Bewusstsein haben wir über uns selbst? Die erste Frage ist, sind wir Sünder oder sind wir gerecht? Oder sind wir beide? Frage 1. Und weil ich sagte, wir sollten uns demokratisch einüben, ich möchte bitten, dass ihr mit der Hand die Hand hochhebt, wer glaubt, dass er gerecht ist. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerechte, 7 Gerechte in Bonn. Oh, das ist interessant, ne? Also,
Sie meinen, Sie wären gerecht.
Ach, zu meinen, ja.
Sie meinen, Sie wären gerecht.
Ja, aber sind Sie Sünder, meinst du?
Du sagtest eben, dass ein Fehlverhalten eine Sünde ist. Man sollte das differenzieren. Eine Sünde ist was ganz anderes wie ein Fehlverhalten. Wenn du am Auto einen Fehler machst, ist das keine Sünde.
Nein, es ist ein Vergehen, es ist ein Verkehrsvergehen. Ja. Oder Verkehrssünde, sagt man auch, ne?
Aber gerecht geworden durch Jesus Christus, wenn ich ihn bitte, mir meine Sünden zu vergeben.
Ja, verstehe.
Dann bin ich in dem Moment gerecht.
Also ich bin manchmal Sünder, manchmal gerecht. Verstehen wir, das ist gut, dass wir wissen, was wir sind. Deswegen gibt es ein heiteres Berufsraten, in welchem Beruf übe ich auf? Das Beruf eines Sünders, das Beruf eines Gerechtes oder gelegentlich das Beruf eines Gerechtes, gelegentlich das Beruf eines Sünders. Das heißt, wenn nur 7 Hände hoch waren, die meinten, sie seien gerecht, bin ich richtig in der Annahme, dass, wenn ich sage, dass alle anderen Sünder sind.
Du hast noch eine dritte Möglichkeit, Sünder und
Gerechte. Ach, Sünder und Gerechte. Ja, wie viele sind Sünder und Gerechte? Also, das hätte ich von der Schweiz erwartet, die sind neutral. Aber Deutschland ist doch in der EU, also man kann nicht so gleich in der EU und außerhalb der EU sein. Also, man muss sich für eine der beiden Sachen entscheiden. Ich war, als der Verfassung entschieden wurde, in Deutschland hat man sich nicht getraut, das dem Volk vorzulegen, weil schon die Niederländer dagegen waren. Ne? Und heute haben wir das Problem mit Irland. Und man sagt, die Iren sind nur hartköpfig. Deswegen wollen sie die Verfassung der EU nicht. Ne, und man überlegte gestern in der Frankfurter Allgemeine, man sollte den Iren nicht nochmal fragen darüber, ob sie zur EU gehören wollten, weil alle Wahrscheinlichkeit zum Trotz würden die Iren entscheiden, nein, das wollen wir nicht. Es ist auf jeden Fall interessant, weil, Geschwister, das Evangelium besteht, dass wir den Leuten übermitteln eine Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Das heißt, das Evangelium besteht darin, dass ich mein Konzept, mein Begriff über Gott klar ist. Ist Gott mit mir allmächtig oder ist Gott mit mir ohnmächtig? Kann Gott aus mir was machen oder kann Gott aus mir nichts machen? Ne, verstehen wir? Das ist unser Grundproblem. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass die Gemeinde evangelistisch nach außen tätig wird, wenn die Gemeinde nicht Klarheit hat über das, was sie ist. Was will ich den anderen Leuten sagen? Denk mal, die Mehrzahl von euch haben gesagt, wir sind Sünder. Ich gehe also nach außen und sage ich den Leuten, wechselt euer Sünderclub. Ihr seid Sünder bei den Katholiken, werdet Sünder bei den Adventisten. Wir sind ein Elite-Club der Sünder. Wir bezahlen 10%. Dagegen, ihr bezahlt nur Kirchensteuer. Das macht die Masse. Ne? Wir dagegen sind ein Sonderclub der Sünder. Ist attraktiv? Werden wir jemanden überzeugen, den Sünderclub zu wechseln und noch mehr dafür zu bezahlen? Verstehen wir das? Das müssen wir uns überlegen zuerst. Deswegen ist es gut, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob tatsächlich Gott etwas mit uns gemacht hat. Und dafür wollen wir unsere Bibel aufschlagen im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Fragt Paulus. Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter die Sünde sind. Und er sagt weiterhin, Vers 20, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und dann in Vers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangelt des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also was sind wir Menschen alle? Sünder. Aber wir haben den nächsten Text nicht gelesen. Verstehen wir? Wir haben den nächsten Text nicht gelesen. Was steht nämlich in dem nächsten Text? Lesen wir hier Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wie werde ich gerecht?
Ich glaube, man muss den Begriff Gerechtigkeit zuerst einmal klären. Es gibt die Gerechtigkeit Gottes, aber nicht die Gerechtigkeit des Menschen.
Das ja, aber ist hier. Moment.
Gerecht geworden, sondern gerecht gesprochen, obwohl wir Sünder sind.
Moment, ich glaube, hier ist ein Missverständnis. Wenn wir nur gerecht gesprochen sind und nicht gerecht geworden, dann würden wir leugnen, was in der Bibel steht, weil wir haben hier soeben gelesen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das Wort gesprochen kommt nicht vor. Es werden alle ohne Verdienst gerecht, ohne Zusatzwort. Ohne Verdienst gerecht. Wie werde ich ohne Verdienst gerecht? Aus seiner Gnade. Das heißt, wenn ein Mensch begnadigt wird, da rechnet man ihnen ihre Sünden nicht zu. Was er gemacht hat, gilt dann nicht. Verstehen wir? Das heißt, ist der liebe Gott mächtig genug, aus einem Sünder ein Gerechter zu machen, oder ist der liebe Gott ohnmächtig? Das muss ich beantworten zuerst. Ist mächtig oder ohnmächtig? Kann er oder kann er nicht? Ja, bitteschön.
Das Wort gerecht gesprochen kommt mehrfach im Text vor. Ich weiß nicht, welche Übersetzung mir zugrunde liegt. Aber in der Zürcher steht also auch der Vers 22, da hat mir dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht gesprochen werde ohne Werke. Oder gerecht gesprochen ohne Verdienst.
Zu welcher Übersetzung hast du da?
Die Zürcher.
Ah, die Zürcher. Ja, ich habe auch die. Hast du die neue Zürcher?
Die habe ich nicht.
Naja, ich habe die neue Zürcher aber im Auto. Sonst könnte ich dir das sagen, wie die neue Zürcher sagt. Das ist die alte Zürcher, was du da hast. Aber auf jeden Fall ist interessant, dass wir einen anderen Text lesen, damit wir das sehen. Nicht wahr? In Römerbrief Kapitel 1. Vers 16 und 17. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 6 und 17. Hier steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Sünder wird aus Glauben leben.
Also hier steht der Gerechte bei mir.
Bei dir steht der Gerechte.
Der Gerechte wird durch Glauben leben.
Ich habe eine falsche Übersetzung. Wie steht bei dir?
Auch Gerechte.
Wie steht bei dir?
Ja, aus Glauben gerecht, aber wird leben. So steht es hier.
Das ist wieder typisch adventistisch jetzt. Das ist Erbsenzählerei. Welche Übersetzung? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Ist Jesus für Adventisten gestorben, die darüber diskutieren, oder ist er für die Sünder gestorben? Das ist die Frage. Es war einer in der Bibel, der war gerecht. Das war Hiob.
Oh.
Und was hat Gott mit ihm gemacht zum Schluss? Was hat er gemacht? Er hat ihm gezeigt, wo er steht, seinen Standpunkt gezeigt. Ja? Und wir sind Sünder. Wir glauben an den lieben Gott und wir glauben an Jesus Christus, dass er uns erlöst als Sünder. Und wir wollen überhaupt gar nicht gerecht werden. Nämlich, wenn
Gut,
wir
aber
wären, brauchten wir nicht Jesus Christus.
Weißt du, das Problem ist folgendes. Hier steht ausdrücklich, dass die Menschen gerecht wurden, weil sie geglaubt haben. Nicht, weil sie nicht geglaubt haben. Ich habe hier nicht gesagt, dass Adventisten nur gerecht sind. Ich habe nur gefragt, was meint ihr über euch selbst? Seid ihr Sünder oder seid ihr gerecht? Ne? Das ist das Problem. Und wir haben hier in Hiob, du hast gesagt, dass Hiob der einzig Gerechte war. Und was bekennt Hiob? Lesen wir Hiob 42, Vers 7 und folgende. Also Vers 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nicht, dass du dir, ist dir zu schwer. Wer ist, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum, sagt Hiob, habe ich unweise geredet, was mir so hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue ich Buße in Asche. Wie hat Hiob am Ende über sich selbst gedacht? Schuldig oder unschuldig? Verstehen wir? Und dann hat Gott Hiob gerecht gesprochen, als Hiob erkannte, dass er schuldig ist. Aber das Problem ist folgendes. Ich glaube, dass wir als Adventisten erkannt haben, dass wir Sünder waren. Deswegen haben wir uns taufen lassen. Deswegen lässt man sich taufen. Ne, lässt man, das steht auch in der Bibel, und das können wir ohne weiteres selber nachlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Petrus spricht da zu der Gemeinde in Pfingsten. Und in der Lutherbibel steht Buße, das haben wir schon gesagt, die Übersetzung ist nicht sehr glücklich. Eigentlich, es musste sein, ändert eure Denkweise und jede von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Habt ihr euch taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden? Ja, also glaubt ihr, dass eure Sünden vergeben worden sind?
Wir sündigen aber täglich.
Bitte?
Wir sündigen täglich weiter.
Oh, also das ist aber kein gutes Beispiel. Ne? Also das sollte man nicht tun. Also es geht hier um das Problem zuerst. Als ob ich tatsächlich Jesus Christus durch die Taufe erkannt habe, dass er alle meine Sünden vergeben hat. Erkenne ich das? Verstehst du? Erst wenn ich das für mich geklärt habe, dann kann ich sagen, gut, Gott hat mich dann was gemacht? Gerecht. Verstehst du, ist der Zustand, in dem ich mich befinde. In der Bibel steht, dass der Gerechte fällt 7-mal, aber steht wieder auf. Der Sünder dagegen versinkt in Unglück. Das ist der Unterschied. Und deswegen, was bin ich? Es ist wichtig, weil selbstverständlich, ich kann anderen Menschen eine Hoffnung geben, dass Jesus Christus nützt, wenn ich glaube, das, was er für mich gemacht hat. Wenn ich aber nicht glaube, dass er für mich gemacht hat und dass ich weiter sündige wie die anderen, nur da bin ich durch das Wasser gegangen, aber getauft bin ich nicht. Verstehen wir? Das heißt, unsere Konzepte müssen klar sein. Was hat Jesus Christus für mich getan? Hat er etwas getan oder hat er nicht getan? Vielleicht, ich bin doch in der Gemeinde getauft, aber nicht auf Jesus Christus getauft. Weil Jesus Christus kann was. Und er ist gestorben, um uns zu beweisen, dass er kann aus mir etwas anderes machen. Ne? Das ist der Unterschied. Der Unterschied ist, wenn wir in der Sünde beharren, da ist für uns keine Hoffnung. Wenn wir glauben aber, dass wir gerecht geworden sind durch den Glauben, da können wir mit der Hilfe Jesus Christus etwas gegen die Sünde tun, wenn der an die Tür klopft. Die Bibel sagt nicht, dass wir, weil wir getauft worden sind, nicht mehr versucht werden. Das sagt die Bibel nicht. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott bereit ist, in jedem Moment uns zu helfen. Und sogar sagt uns die Bibel, und da müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen Sünder und in der Sünde fallen. Ne? Sünder ist ein Zustand. Jede Sünder gehört Satan an. Das müssen wir nicht vergessen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Sünder, ich bestätige, dass ich zu Satan gehöre. Was mache ich dann in der Gemeinde? Verstehen wir das? Das ist das Problem. Wir können das lesen. Nicht wahr? 1. Johannes. 1. Johannes. Kapitel 3. Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt vom Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wem gehört, wer sündigt? Wem gehört ihm? Satan. Also, wenn die Meinungsumfrage stimmt, 7 meinten nicht mehr zu Satan zu gehören, alle anderen.
Wir haben uns zu Jesus Christus bekannt durch die Taufe. Aber jetzt müsstest du immer noch die Kommunion oder das Abendmahl reinbringen. Warum haben wir denn ein Abendmahl? Warum feiern wir das Abendmahl? Ist es nicht zur Vergebung der Sünde?
Selbstverständlich. Wir müssen hier eine Sache unterscheiden. Und diese Unterscheidung muss immer klar bei uns bleiben. Nicht wahr? Wenn wir in der Bibel lesen, scheint, dass wir manchmal manche Spannungen finden, die wir nicht ganz so klar beschreiben können. Aber lesen wir nochmal 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, sagt Johannes, das schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Aber eine Sache ist zu sündigen und das andere ist ein Sünder zu sein. Verstehen wir? Wenn ich Sünder bin, ich gehöre Satans an. Wenn ich als Kind Gottes dagegen in der Sünde falle, und ich habe es schon gesagt, in der Bibel steht, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das heißt, wir wissen, wie wir die Probleme der Sünde begegnen können. Verstehen wir, eine Sache ist, in der Sünde zu leben und zu bleiben, und das andere ist, in der Sünde zu fallen, damit wir noch deutlicher vor Augen sehen. Eine Sache ist, ständig im Boden zu sein und nicht aufstehen zu können, und das andere ist, gelegentlich zu stolpern, zu fallen und wieder aufzustehen. Verstehen wir den Unterschied? Nee, das ist das Problem. Der Sünder kann nicht aufstehen, kann ihre Probleme nicht lösen. Der Gerechte dagegen, der stolpert und fällt, kann ihre Probleme lösen, hat einen Erlöser. Ja, bitteschön.
Ja, ich glaube, ich muss nochmal auf den Apostel Paulus zurückkommen. Ist ja so, man kann Paulus nur verstehen, wenn man seine eigene Situation und die damalige Situation der Gemeinde sich vorstellt. Paulus selber war ja von Hause aus ein Gerechter. Jedenfalls hielt er sich dafür. Das hinderte ihn nicht daran, die Gemeinde Gottes zu verfolgen, blutig zu verfolgen. Eine schwere Sünde, die die Zeit seines Lebens mit sich herumgeschleppt hat. Und er ist zu der Erkenntnis gekommen, mit Gottes Hilfe vor Damaskus, dass diese Gerechtigkeit null, Mist, Kot abkommt. Dass auf diese Weise kein Heil vor Gott zu erreichen ist, sondern nur alleine durch den Tod Jesu Christi.
Durch den Tod Jesu Christi. Durch den Glauben.
Wird der Sünder, durch den Glauben an ihn, wird der Sünder gerecht gesprochen. Er wird jetzt erklärt von Gott aus, von außen her, nicht von innen her. Nur da ist ja der Spindelpunkt noch bei Luthers Erkenntnis. Dass die Gerechtigkeit nicht aus ihm selber kommt, sondern ein Geschenk, ein freies Geschenk Gottes ist. Und dieses Geschenk geschieht in der Taufe. Du wurdest uns eben gefragt, warum haben wir überhaupt Taufe? Man hat ja immer den Eindruck, Taufe ist nichts anderes als Adventist werden. Das ist völlig falsch. Sondern Taufe bedeutet doch nach Paulus, auch nach seiner Tauflehre, seiner Taufeüberzeugung, dass der Täufling in Anbetracht seiner Schuld, die er empfindet, die er bereut, mit Christus einen Tod stirbt, der Tod des alten Menschen, er stirbt zu einem neuen Leben mit Christus auf. Und damit ist er gerecht im Glauben an ihn durch das Sakrament der Taufe. Das wird meistens übersehen. Man fragt sich überhaupt, was geschieht denn
überhaupt? Also,
im Abendmahl.
Vielleicht dann eine Sache.
Geht davon aus, und da sagt Paulus ganz klar, zwar sündigt der Christ auch aus Schwachheit, aber er ist nicht ein Sünder, wie du eben richtig sagtest, ein Sünder, der bewusst sündigt, alles darauf ansetzt, ein Leben aus eigener Kraft und aus eigener Sündhaftigkeit zu führen.
Ja, ich muss eine deiner Aussagen korrigieren. Die Taufe ist kein Sakrament. Das möchte ich also eindeutig sagen, damit es kein Missverständnis ist, weil der Begriff Sakrament kommt von der katholischen Kirche und Sakrament bedeutet opera operandi, das heißt, weil ich eine bestimmte Investitur habe, kann sakramentalisch jemand aus der Lage herausholen. Aber in der katholischen Kirche, obwohl die Taufe sakramentalisch ist, die katholische Kirche lehrt, dass der Mensch ein Sünder bleibt sein Leben lang. Wenn ein Mensch, nicht wahr, im Himmel heilig gesprochen werden muss, muss zuerst hier auf dieser Erde selig gesprochen. Dass jemand selig gesprochen ist, bedeutet, dass man ihm den Zugang zum Himmel gewährt hat. Sonst ist er im Fegefeuer. Nicht wahr? Alle Leute landen im Fegefeuer. Und danach, aus dem Fegefeuer heraus, sagt die katholische Kirche, kann die katholische Kirche durch einen Verfahren, gerichtlichen Verfahren, jemand aus dem Fegefeuer holen und im Himmel schicken. Der ist dann selig. Um heilig zu werden, muss wiederum ein Prozess bei der Rota Romana in Rom durchgeführt werden. Und in diesem Prozess, wenn der Mensch zwei Wunder vorweisen kann, wird er heilig gesprochen. Deswegen, im Himmel sind etwa 8000 Personen gemäß der katholischen Kirche. Ziemlich schwer, im Himmel zu kommen. Ne? Alle anderen sind im Fegefeuer. Und deswegen die Idee, sakramentale Idee, ist selbstverständlich bei Luther beibehalten auch, auch im Sinne von Opera Operandi. Luther legte aber auch den Wert an den Gläubigen des Täuflingens. Aber bei Luther gibt es einen Widerspruch. Und diesen Widerspruch muss man auch klären. Luther meinte, dass es hat zwei verschiedene Meinungen. Eine Zeit hat er die Kindertaufe verworfen und sagte, das waren kluge Sachen von der Erfinder der Kindertaufe. Es gibt ein Zitat von ihm diesbezüglich, aber Luther hat danach sich für die Kindertaufe durchgesetzt, weil er, als er die Landeskirchentum einführte. Warum? Weil die Kindertaufe bedeutet zugleich die Anerkennung der Staatsangehörigkeit eines Kindes. Das heißt, wenn ein Kind in eine Kirche getauft worden ist, er war zugleich zukünftiger Staatsbürger dieses Staates gewesen. Und weil die Leibeigenschaft herrschte und existierte verschiedene Sachen und der Bauernkrieg war, Luther hat sich für die Kindertaufe entschieden. Und daher, das, was Luther als Taufe versteht, ist nicht das, was die Bibel als Taufe versteht. Und daher, der Glaubensüberzeugung Luthers war am Anfang richtig, aber nach 1525 nicht mehr. Nicht wahr? Weil er eine andere Entscheidung in Bezug auf die Taufe traf. Und hier in der Bibel im Mittelpunkt steht das Thema Taufe und Glaube und die Überzeugung, dass Gott in der Lage ist, mein Leben grundlegend zu verändern. Warum? Wir lesen im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief, Kapitel 2. Kolosserbrief Kapitel 2. In Kolosser Kapitel 2 steht Vers 11 bis 13: In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als nämlich ihr euer fleischliches Wesen ablegtet in die Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid auch ihr auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Das heißt, was war wirksam bei meiner Taufe? Die gleiche Macht, die Jesus Christus von den Toten erweckte, hat mich auch auferweckt zu einem neuen Leben. Und mehr noch, sagt mir Vers 13, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot war in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben einige Sünden. Ah, alle. hat nicht mehr irgendwie so einige Sünden gelassen. Nein, das vergebe ich dir später. Sagt Jesus so. Wie viele Sünden hat er uns vergeben? Alle. Wenn er mir alle Sünden vergeben hat, was bin ich dann? Lesen wir Römer Kapitel 5, Vers 1. Ich lese hier aus der Lutherbibel. Die Lutherbibel, das ist die offizielle Bibel, die die evangelische Kirche Deutschland verwendet. Hier steht bei mir, Kapitel 5, Vers 1, da wir nun immer noch Sünder geworden sind durch den Glauben. Wie steht es bei euch?
Gott hat uns also angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Jetzt ist Frieden zwischen ihm und uns. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn.
Du hast als Übersetzung da Hoffnung für niemand?
Ich habe die Übersetzung.
Hoffnung für niemand? Oder?
Das ist eine ganz normale Übersetzung.
Aber welche Übersetzung hast du da? Die Gute Nachricht.
Im Lutherjahr erschienen für alle christlichen Kirchen.
Ja, aber verstehst du, hier steht es im griechischen Text. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Weißt du, diese Übersetzung, die gute Nachricht und Hoffnung für alle, besteht aus einem neuen System der Übersetzung. Diese Übersetzung nennt man dynamische Übersetzung. Und der große Verfechter ist Professor Nida. Professor Nida meint, ich muss zuerst den Text lesen im Griechischen und dann wieder übertragen in der deutschen Sprache nach meinem Verständnis. Und das Problem ist, dass damit ich in den Text alles einbauen kann, was ich will, ohne Rücksicht zu nehmen, ob das tatsächlich im Griechischen gesagt worden ist oder nicht gesagt worden ist. Zu dieser Übersetzungsart gehört die Volksbibel. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Hoffnung für alle und die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht wollte ich sagen. Die gute Nachricht. Es sind Übersetzungen, die nicht sehr genau sind. Scheinbar in sehr gutem Deutsch geschrieben. Manche Texte kann man auch sehr gut verstehen, aber manche Texte sind verworren. Und deswegen, ich lese hier von der Lutherbibel, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, weil Gott eine grundlegende Veränderung mit meinem Leben vorgenommen hat, durch die Auferstehung Jesu Christi, kann ich glauben, dass ich vor Gott gerecht bin. Und wenn ich glaube, dass ich vor Gott gerecht bin und ich im Frieden mit Gott leben, kann ich diesen Frieden anderen übertragen. Andere Menschen damit konfrontieren. Verstehen wir? Darin besteht das Geheimnis. Ich kann nicht verkaufen den Wechsel eines Sünderklubes. Ich kann nur etwas anbieten, das besser ist als das, was die Menschen haben. Ich kann nur anbieten, das, was Gott mit mir gemacht hat, wo ich das Einzige, was ich geglaubt habe, was ich gemacht habe, ist zu glauben. Ich habe danach gehandelt, gemäß diesem Glauben. Und weil Jesus Christus gesagt hat, du musst getauft werden, habe ich mich taufen lassen, in Gehorsam zu dem, was er gesagt hat. Und das Resultat davon ist, dass Jesus Christus mein Leben verändert hat. Und ich bekam eine andere Lebensqualität, eine Hoffnung und einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit. Gut, die Zeit ist gekommen, dass wir Schluss machen müssen. Es ist schon 10.30 Uhr und wir sollten wenigstens die Gaben sammeln und ein Lied singen. Aber die zweite Stunde kommt noch.